wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch hier am 19. Januar 2024. Zumindest für alle, die diese Episode, diesen Brunch im freien Feed hören. Falls ihr es noch nicht wusstet, ihr könnt ihn auch früher hören. Ein, zwei Tage vorher, je nachdem wann er fertig ist, erscheint er schon im Premium-Feed, wenn ihr Insert Moin finanziell unterstützt. Und dann habt ihr alle Infos, alle Insights, die wir heute besprechen werden über die Switch 2, die offiziell angekündigt wurde, schon viel, viel früher.
Early Adopter sozusagen.
Genau, Early Adopter.
Passt ja zu heute.
Und damit herzlich willkommen auch Manu und Basti. Schönen guten Morgen hier beim Brunch.
Schönen guten Morgen.
Macht es euch gemütlich. Mm. Kommt gut rein.
Das mache ich. Ich muss mich noch an das Moin in Nizzard Moin gewöhnen, um ehrlich zu sein. Aber das kriege ich hin. Ich trinke noch kurz mal Kaffee.
Die Nintendo Switch 2 wurde doch tatsächlich in so einem schlichten, einfachen, circa zweiminütigen Video angekündigt. Das hat kaum einer kommen sehen, beziehungsweise man wollte es nicht so ein bisschen wahrhaben, weil man vielleicht den großen Hype erwartet oder die große Show, die große Erklärung mit allen Details. Aber nein, die Leaks hatten recht. Es erschien am 16. Januar einfach ein simples zweiminütiges Video über die Switch 2 mit einem fetten Logo, die einfach nur eine 2 ist. Das weiß ich gar nicht, ob das mir nicht ein bisschen too much ist, aber ich glaube, das hängt noch damit zusammen, wie die Wii und die Wii U gestartet sind, also die Wii U, dass das nicht so richtig als Nachfolgerkonsole wahrgenommen wurde. Aber bevor wir ganz viel Switch reden, natürlich noch der Hinweis. Wir hatten Premium-Episoden in der vergangenen Woche, unter anderem Infinity Nikki im Reviewcast von Anne und Micha, und wir hatten eine Co-op Folge mit In die Fresse, da haben wir über Tormenture geredet. Eine wunderbare Diskussion mit Dennis Kogel und dem guten Markus Richter von In die Fresse. Wer da die komplette Episode hören will, da erscheint am Montag, also nach diesem Brunch sozusagen, am Montagmorgen auch die volle In die Fresse-Folge, die ihr dann noch hören könnt, die ich euch sehr ans Herz lege.
Und du bist auch komplett zu Gast, nicht nur für Tormenture,
genau.
Oder?
Ja, okay. Ich bin komplett zu Gast. Ich sag da Sachen aus dem Nähkästchen über Insert Moin.
Nur als Vorwarnung.
Als Vorwarnung für alle in der Welt. Und jetzt, endlich offiziell Switch 2. Was sagt ihr denn zu dem Logo?
Also ich bin, glaube ich, in dem Sinne zufrieden, dass man also diese Verwechslungsgefahr einfach umgangen ist und sich auch nicht einen komplett verrückten Namen hat einfallen lassen, sondern einfach sagt, was es ist. Und ich finde, dadurch, dass die Konsole ja auch einfach sehr nah an der Switch ist, finde ich es absolut verständlich, das einfach nur Switch 2 zu nennen. Weiß jeder, was er kriegt.
Ja, aber Nintendo bleibt trotzdem Nintendo und macht trotzdem einen Fuck-up beim Namen, weil das offizielle Logo ist oben dieses Switch-Logo, also mit diesen zwei Joy-Cons, genau, die ja so stilisiert sind mit diesem Punkt oben und Punkt unten und so ein bisschen Yin-Yang-Logo-mäßig aussehen und dann einfach die zwei dahinter. Aber darunter steht einfach nur weiterhin Nintendo Switch und nicht Nintendo Switch 2, wo dann auch gleich schon das Meme mit der Katze rumgeht. Heißt das Ding jetzt Nintendo Switch 2 oder 2 Nintendo Switch, weil es so im Logo geschrieben ist.
Ah, jetzt verstehe ich dieses Meme, das habe ich vorher nämlich nicht kapiert.
Also das ist wieder typisch Nintendo. Ich finde es aber in Ordnung, dass die Switch einfach die Switch bleibt. So, ja. Es ist halt jetzt quasi die Switch Pro oder es ist halt die New Super Switch. Wir haben ja erwartet und auch spekuliert, dass Nintendo an diesem Erfolgsmodell jetzt nicht so viel ändern wird. Es wird komplett abwärtskompatibel sein, reden wir gleich ausführlich drüber. Da jetzt einfach irgendwo nonchalant eine 2 hinzuschreiben, finde ich völlig in Ordnung. Ich hätte natürlich schön gefunden, eine Super Nintendo Switch zu haben. Das wäre natürlich in der Tradition toll gewesen, aber na gut.
Ich hätte noch so das. Sony haben das jetzt gemacht, einfach mit der 2, ne? PlayStation und dann PlayStation 2. War auch die 2-Logo.
Ich hätte sonst alternativ noch das Switch-Deck akzeptiert, aber haben sie sich wohl gegen entschieden. Ich weiß auch nicht, warum.
Am geilsten hätte ich ja Switch gefunden mit 2 i.
Switch! Aber das wäre dann, das wäre wieder so ein Debakel geworden. Ja. Tatsächlich, auch der Börsenkurs ist gestiegen. Die Großinvestoren sind alle zufrieden mit diesem sehr traditionellen, konservativen Approach. Alles größer, besser und schöner, Fragezeichen. Dieses Color-Coding ist so ein bisschen gewichen. Man erkennt eine Nintendo Switch 2 also jetzt auf den ersten Blick an den komplett schwarzen Joy-Cons. Color-Coding ist nur noch in Details zu sehen, und zwar an den hoffentlich sehr stark verbesserten Analog-Sticks. Da ist eine Farbnuance drumrum. und auch an den, ja, ich will sie mal magnetischen Inlays, womit dann die Joy-Cons an das Display oder an die Switch selbst quasi rangekoppelt werden, die sind auch noch farblich kodiert. Aber generell sieht die Switch jetzt erstmal sehr, sehr viel erwachsener aus durch dieses gänzlich schwarze Design und das größere Display. Also es ist noch mal größer geworden als bei der OLED-Switch.
Ja, ganz kurz zu dem Video, das ist auch ein bisschen neuer für Nintendo. Es ist sehr sleek, sehr sachlich und endlich sind diese Leute weg, die auf einer Dachterrasse, auf einer Party mit einem Bierchen in der Hand die Switch irgendwie aufstellen und Mario Kart spielen. Also das war ja bisher immer die ganze Werbekampagne. Nee, ich glaube, die haben sie tatsächlich gestrichen. Also es ist sehr Apple-like, finde ich, oder? Diese Präsentation, wie halt so ein neues iPad Air oder sowas vorgestellt wird. So in diesem Stil ist es gemacht. Sehr modern, sehr schlicht, sehr spartanisch, würde ich jetzt fast schon sagen, aber auch gänzlich ohne Fakten. Also es ist wirklich ein rein emotionaler Trailer. Schaut her, Leute, so sieht das Ding aus. Die Basic Features, die ihr schon gehört habt, so wie die Joy-Cons da dran klacken, das ist jetzt irgendwie weg, aber es wird noch nichts zur Hardware so gesagt oder zu irgendwelchen Features, außer, dass es eben abwärtskompatibel sein wird. Und auch ein wichtiges Marketinginstrument. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange die daran gearbeitet haben müssen. Dieses berühmte Nintendo-Schnipsen ist weg. Sondern das ist jetzt, wird jetzt so einem Clap. Also diese Magnetdinger, die da jetzt so reinklacken, haben einen anderen Sound. Und das ist wahrscheinlich wie bei Automobilherstellern, dass da 100 Stunden an diesem Sounddesign gearbeitet wurde. Weil das ist auch gleich schon wieder richtig saftig und schön. Also es klingt sehr befriedigend jetzt schon. Ich bin gespannt, wie oft man das am Anfang dann reinklacken wird, um einfach diesen Sound zu haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie dieses, wo sie da immer dastehen und schnippen, dass sie das irgendwie jetzt in Zukunft vielleicht mit dem Händeklatschen oder sowas simulieren.
Ja, auch da Parallelen zu Apple, die ja auch viel magnetisch machen. Also zum Beispiel der Apple Pencil haftet magnetisch an deinem iPad, was sehr befriedigend ist. Der MagSafe-Anschluss ist zurück für die Stromversorgung von den MacBooks bei Apple. Auch das ein Mechanismus, den ich immer schon geliebt habe. Dann habe ich ihn sehr vermisst, als er weg war und es nur noch dieses USB-C-Kabel reingestecke war. Und jetzt ist MagSafe zurück und dieser Magnetenmechanismus, der ist praktikabel, der ist befriedigend, der ist praktisch, der ist einfach gut. Und ich hoffe, dass sie das natürlich hier bei der Switch 2 so auch hinbekommen, dass ich die ganze Zeit immer nur diese Dinge abmachen möchte. Wir wissen durch das Video auch ungefähr, wie das funktionieren wird. Also es ist nicht ein permanent aktiver Magnet, weswegen hoffentlich blöde, reißerische Headlines wie die Switch tötet Rentner wegen Herzschrittmacher-Magnet-Kacke, dass wir davon verschont werden, sondern das Ding wird also nicht an eurem Kühlschrank einfach so haften, wenn ihr es daran macht, sondern es muss halt erst verbunden werden und die Kontakte müssen geknüpft werden, damit der Magnet aktiv wird. So verstehe ich das zumindest. Ja. Es gibt so einen kleinen hinteren Knüppel, wo auch schon bei der Switch 1 ein kleiner Knopf ist, ist jetzt so ein etwas größerer Hebel, der zum Lösen genutzt wird. Und wir haben in der Mitte einen proprietären Anschluss, der zu sehen ist, wo dann auch erst eine Verbindung halt hergestellt wird und wahrscheinlich dann die Magneten aktiviert werden. So interpretiere ich das. Dann haben wir ja viel größere Knöpfe. Das werden auch viele begrüßen. Also wenn man immer irgendwie das Gefühl hat, ja, mit der Switch, wenn du dann mit den Joy-Cons spielst, hast du halt das billige Kack-Gamepad, dass du gerade noch so mitspielen kannst, die kleinen Mini-Knöpfe, der kleinere Analogstick. Ich habe immer gerne meine Switch auf der Couch benutzt und den Pro-Controller benutzt, allein weil die Knöpfe und die Analogsticks da größer waren, so wie ich es von anderen großen Konsolen auch gewöhnt war. Das haben wir jetzt hier natürlich auch. Trotzdem gibt es immer noch kein Steuerkreuz, sondern auch auf der linken Seite nur die Pfeilknöpfe, muss man sie ja nennen. Und einen zusätzlichen Knopf, der dazu kommt, mit einem C drauf.
Nee, also der wird nur C-Button genannt wegen der N64 und so. Drauf. Nee, da ist keine Beschriftung drauf. Es ist der C-Button, der nicht C-Button genannt wird, offiziell. Aber Nintendo-Tradition wäre halt der C-Button sozusagen. Ja.
Da habe ich vielleicht auf irgendeinem Leak mal gesehen, dass da so eine Indenture war mit einem C. Kann ich mir vorstellen, dass da halt irgendwie Video Capture oder so drüber gestartet wird. Mal gucken, was er dann am Ende machen wird.
Es gibt auch Gerüchte für so KI-unterstützte Live-Chat, dass man sagt, wie komme ich hier weiter und so. Da arbeiten ja irgendwie alle Hersteller gerade dran. Ja. Mal gucken, was sie dann da in der Direct sagen werden.
Ich glaube, dieser dedizierte Share-Button, der ist auf der linken Seite. Also das müsste schon...
Das war bisher der gewesen ist, genau. Richtig. Genau. Dann haben wir noch eine Sache, die eindeutig zu sehen ist. Das ist also keine Spekulation mehr. Wir haben auf jedem Joy-Con in der Mitte auch einen Maussensor, also ein Laser. Wenn ihr eure ganz normale Computermaus nehmen würdet, die mal umdreht und da drunter guckt, dann seht ihr genau das gleiche Design. So ein angewinkelter Sensor, der halt mausähnliche Features unterstützen wird. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, Nintendo verkauft ja gern so Plastikgerippe, wo man dann Joy-Cons reinmachen kann, um ein Lenkrad zu kriegen, auch in der Vergangenheit, um die Bewegungssachen, Sensoren zu benutzen. Dass daraus halt relativ einfach eine richtige Computermaus, eine Wireless-Maus entstehen kann. Und ich persönlich nutze zum Beispiel auch meinen Mac Mini am Fernseher und habe die Apple-Maus dann auf der Couch und kann die auch problemlos da benutzen, habe nicht mal ein Mauspad oder so, das funktioniert schon. Kommt da so eine Strategiespielwelle und Mario Paint auf uns zu? Wird dieses Maus-Feature auf jeden Fall etwas, wo dann die Leute sagen, ja gut, die Switch ist halt größer, besser und hat aber noch dieses tolle Gimmick mit der Maus, dass wir also PC-Gaming auch an der Switch einfach am Fernseher machen können?
Wer weiß, also ich frage mich so ein bisschen, wo da der Use-Case ist, ne? Weil die werden, glaube ich, nicht Spiele entwickeln, wo es nachher heißt, naja, das spielst du hauptsächlich mit Maus, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass alle irgendwie einen Tisch vor sich stehen haben. Und da ist so ein bisschen die Frage, ist es nachher ein Gimmick, das nicht so genutzt wird? Was ihr damit vorhabt, aber ich finde Mario Paint, finde ich, ist ein sehr guter Vorschlag. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Ja, zum Browsen und so ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, manche Leute nutzen ja dann auch ihre Konsole als Desktop-PC sozusagen, in Anführungszeichen, um kurz im Web was zu suchen. Dafür ist natürlich auch geschickt, was mit Analogsticks ja immer so halb gut geht. Also wir dürfen gespannt sein, dass Nintendo das jetzt so einbaut. Das ist zumindest jetzt kein überschwingliches Gimmick, was dann nur auf der Switch genutzt werden kann. Also als Spiele-Dev, Entschuldigung, als Entwickler in oder als Studio kannst du damit natürlich auch Sachen einfach umsetzen, wo du auf anderen Konsolen aber auch gut dann einfach mit dem Joy-Con arbeiten können wirst. Ja, also dann kannst du halt sagen, gut, und auf der Switch hast du halt ein bisschen komfortablere Bedienung mit der Maus. Sowas wie Civilization 7 soll ja auch für die Switch rauskommen. Richtig. Dafür ist es natürlich ideal,
wenn es halt
sowas gibt. Ja.
Dann Mario Paint. Und ich habe eine Vision gehabt. Und zwar in der vergangenen Nacht konnte ich über nichts anderes nachdenken und habe mir überlegt, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt Nintendo wäre? Und ich sehe das ja selber bei unseren Kindern, die malen unheimlich gerne. Und ganz gerne benutzen sie dafür auch schon das iPad. Und vielleicht hat Nintendo, oder vielleicht gibt es ja die Vision, das so zu machen, dass das wirklich so ein Malpad, ein Malprogramm gibt von Nintendo, was sehr, sehr umfangreich ist, sehr, sehr deep ist, viele Pinsel und alles bietet und auch einen Browser und halt aber alles kinderfreundlich macht. Dass das Tablet wird, was du gerne deinem Kind gibst und womit es auch das Internet benutzen kann, aber halt nicht Pornoseiten zu Gesicht bekommt oder nicht die Fake News oder irgend sowas, sondern wirklich auf Kinder zugeschnitten das Tablet wird. Das fände ich, würde sehr gut zu Nintendo passen. Und da ist so eine Eingabemethode natürlich trotzdem sehr, sehr sinnvoll, weil genau, da willst du halt genau zeichnen, da willst du mal einen Mauszeiger benutzen. Und erst darüber hinaus gedacht, dann natürlich auch im Spielebereich. Ein neues Pikmin mit einer Maussteuerung wäre halt geil. Du kannst auch alte Portierungen, wo du halt den Wii-Pointer und sowas hattest. Vielleicht haben sie auch gemerkt, ey, unsere Spiele spielen sich am PC teilweise emuliert viel, viel besser, wenn auf einmal der Mauszeiger einfach mit der Maus gesteuert wird, den wir ansonsten mit der Wii irgendwie da drauf gepointet haben. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da einige Anwendungsbereiche gibt, die sinnvoll wären. Und ich würde meinem Kind halt lieber sowas geben als ein iPad in dem Moment.
Ja, ich finde, man muss auf jeden Fall der Switch 2 jetzt schon lassen, dass da Einfälle dabei sind, die das Ganze spannend machen. Also im ersten Moment war ich ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, ach, das sieht ja eigentlich aus wie die Switch, nur ein bisschen größer und ein bisschen schlichter. Aber wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, okay, da stecken doch ein paar Detail, nicht nur Verbesserungen, sondern Ideen drin. Das finde ich irgendwie super. Also
ja, und sie wird, glaube ich, auch deutlich noch robuster werden. Also die Magnetgeschichten sind natürlich deutlich weniger anfällig als diese Schieber. Jeder und jede, die eine Switch in der Hand hat, der hat schon mal diese Controller falsch rum drauf und dann verklemmen die sich und man kriegt die nicht mehr runter. Das ist zum Kotzen. Sowas wird natürlich sehr viel stark vereinfacht. Dann die Hall-Effekt-Joy-Cons. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie das als Prio 1 umgesetzt haben, weil das der größte Rückruf-Dings war bei der ersten Switch. daran werden sie arbeiten, größeres Display und mehr Power, darüber müssen wir jetzt auch reden, was kann die überhaupt, also wir haben ja noch nicht die Hardware, aber die Leaks, die es gibt, darüber können wir spekulieren und das Allerwichtigste haben sie ja schon bestätigt, das denke ich war das absolut Wichtigste, was sie ankündigen konnten, dass halt die Spiele der Switch 1 komplett, fast in Klammern, komplett abwärtskompatibel sein werden. Meine Vermutung ist, was ist nicht abwärtskompatibel, nämlich die Sachen, die diesen Abstandssensor der Switch 1 genutzt haben, weil der ist ja wahrscheinlich nicht mehr drin.
Ja.
Also One-Two-Switch hat es, glaube ich, genutzt und noch irgendwie ein anderes Spiel. Viele haben das ja nicht benutzt. Ich glaube, bei Mario Party gab es da irgendwie ein, zwei Spiele oder so, gell? Weiß es nicht mehr genau. Aber das hat sich ja nicht durchgesetzt, dieses Feature, wo man mit der Hand so terminmäßig da irgendwie was steuern konnte. Das hat ja überhaupt nicht gut funktioniert. Das ist weg. Und deswegen werden die zwei, drei Spiele wahrscheinlich nicht abwärtskompatibel sein. Aber das ist natürlich ein absolutes Kaufkriterium für alle Families, die eine Switch 1 schon haben, zu sagen, ja klar, wir kaufen die stärkere Version dann zu Weihnachten und die ganzen alten Spiele können wir trotzdem weiterhin spielen. Das ist natürlich elementar.
Mhm. Ich habe auch da noch mal länger drüber nachgedacht und bin auch zu dem Schluss gekommen, es muss halt natürlich passieren. Nintendo musste diesen Switch jetzt machen zur Abwärtskompatibilität. Denn das war jetzt die Generation, wo sich Menschen ihre digitalen Büchereien sozusagen, ihre Libraries aufgebaut haben an digitalen Lizenzen, die sie natürlich mitnehmen wollen. Ich glaube, das war jetzt genau diese Generation, wo das passiert ist, wo eben wenig physikalische Games wirklich noch verkauft wurden, wo wenig Cartridges im Umlauf sind. Die schmecken ja auch ganz fürchterlich. Also wer will das schon?
Hoffentlich wird der Geschmack ein neuer bei der Switch 2.
Ich bin schon gespannt, wie viel, also ich kann mir vorstellen, dass mit die Cartridges halt auch, da müssen sie ja was zu sagen, die Cartridges werden ja größer werden müssen, in Warum? Ihrer Kapazität.
Ach so.
Also nicht größer in der physikalisch, sondern halt in ihrer Kapazität. Da wird es wahrscheinlich auch dann mehr Pins oder so noch geben, damit es vielleicht auch ein bisschen schneller passiert, was Ladezeiten und so angeht, die Übertragungsgeschwindigkeit.
Aber der Modulschacht wird der gleiche sein, gehe ich mal da stark davon aus. Ja.
Richtig, ist ja nur einer drauf. Ja. Also der wird sozusagen dann kombimäßig bedienbar werden. So, und dann ist ja auch eigentlich klar, wenn wir mal davon ausgehen, dass da wirklich der Nvidia Tegra T239 Prozessor drin sein wird, dass wir ungefähr die Hardware-Power einer PlayStation 4, vielleicht sogar Richtung Xbox Series X Plattform haben werden. Und dann
wie kommt es jetzt von der PS4 zu Xbox Series X? Die ist doch eher also auf so PS5
viel, das ist nee. Okay. Die Series X ist nicht PS5-Niveau. Die Series X ist eher One-X-Niveau, also PS4 Pro Power. Das ist also schon eher noch in der alten Generation. Das ist ja eben das Problem, was wir auch allgemein gerade sehen. Die Hälfte der Leute, die eine PlayStation, die sich mit PlayStation identifizieren, sind immer noch auf der PS4. Also die ganze Basis sitzt zur Hälfte quasi noch auf der alten Hardware, weil du da auch noch so viel drauf spielen kannst. Horizon 2 ist da erschienen, das God of War ist in allen Versionen da erschienen. Das läuft halt alles auch noch da drauf. Und bei Microsoft hast du auch diese komische Zwischengeneration, dass es halt problemlos möglich wäre, die Sachen, die auf einer Series X laufen, halt auch irgendwie noch auf eine Switch 2 zu kriegen. Ich denke auch, dass zum Beispiel in Baldur's Gate 3 absolut möglich sein wird, wenn es dieser Chip dann in dieser Fassung sein sollte. Und dann hast du natürlich ein riesiges Line-up einfach an Games von Square Enix, von Electronic Arts, von Ubisoft, von Spielen der letzten 6-7 Jahre, die halt nicht auf Switch laufen bisher, die einfach mal direkt zum Launch im Endeffekt mit relativ wenig Aufwand eigentlich dahin geballert werden könnten. Und dann hast du das größte Third-Party-Line-up ever für eine Nintendo-Konsole direkt zum Launch. Also kann ich mir vorstellen, dass das passiert und das ist ja, ein gutes Argument sein wird, um gut dazustehen, sagen wir mal so. Für mich persönlich ist das nicht so interessant, weil die Spiele habe ich halt alle schon gespielt. Aber für alle, die jetzt mit der Switch 1 zufrieden waren und bis jetzt gewartet haben, nichts anderes haben, ist das natürlich toll, dass diese ganzen Titel da theoretisch kommen können.
Mhm. Ja, selbst die Abwärtskompatibilität, wenn man sich Wii U und Switch anschaut, das ist ja fast entgegen der Strategie von Nintendo. Die können ja gar keine Remasters mehr veröffentlichen von den Spielen, die auf der letzten Generation die Leute irgendwie verpasst haben. Jetzt kannst du alles spielen. Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf.
Ich bin immer noch irritiert, warum du die PS4 mit der Xbox Series vergleichst. Da bin ich irgendwie noch nicht
von der Hardware-Power einfach.
Ja, meinst du die Xbox One X oder meinst du tatsächlich die Series X?
Also die Xbox One X, das war ja die
Pro-Version. Ja, aber du hast Series X gesagt.
Ja, ja, die Series, Ach so, warte, Moment.
Das wirft mich gerade so raus.
Wie heißt die Series X? Ist Series doch die S. Aktuelle. Ich meine doch Series S.
Ja, danke, oh, mein Gott. Weil das hat mich jetzt völlig Gott rausgeschmissen. Eins.
Ja, und weißt du, was das ist? Scheiß Marketing von Microsoft.
Ist das. Der Name ist so. Die Series S, okay, ja, weil die ist ja nämlich ja auf dem Xbox One X-Niveau mehr oder weniger. Genau, verstehe. Und das genau war ja die PS4-Generation.
Richtig, abseits von der SSD-Geschichte und den Ladezeiten ist das ungefähr die Hardware-Power von der.
Nee, weil die Series X ist ja nur knapp unter der PS5, auf jeden
Fall. Richtig.
Die sogar von den Teraflops drüber und erst die PS5 Pro ist wieder drüber mit den 16,7. Ja.
Und da sogar ein Indiana Jones auf einer Xbox Series S läuft, wäre auch das zum Beispiel denkbar. Genauso wie die ganzen anderen Microsoft-Sachen, Sea of Thieves und so, dass alles dann nochmal in schön kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt die Strategiespiele, so ein Age of Empires und dann mit der Mausunterstützung. Da ist so, ich habe so das Gefühl, das waren die Gespräche, die die hatten im Hintergrund, als es hieß, Microsoft geht auf die Nintendo-Geschichte und kauft die und dann machen die halt eine mobile Konsole zusammen. Das war bestimmt, das war, was da gemunkelt wurde. Dass da diese ganzen Strategiesachen, ein Age of Empires und alles auch für die Switch 2 kommt.
Also ich meine, this is an Xbox you can eat und so weiter. Also diese Marketingstrategie, ich glaube am ehesten dran, dass Xbox da schon in Verhandlung ist, mit denen den Game Pass jetzt dann wirklich auf die Switch 2 zu bringen. Das wäre natürlich super cool, wenn das nativ einfach da dann möglich wäre. Die PlayStation-Spiele, die großen, die hauseigenen, denke ich nicht, dass wir die so schnell da sehen werden. Auch wenn sich da Sony ja geöffnet hat und God of War und so auch auf den PC kommt, ist natürlich denkbar, dass da alte Spieleserien dann auch kommen, aber die ganzen Third-Party-Spiele, die werden sicherlich dann eine Portierung erfahren, da bin ich ganz bei dir. Also Assassin's Creed und Co. wird natürlich, alles von Ubisoft wird dann aus der PS4-Generation dann für die Switch umgesetzt werden, da bin ich mir relativ sicher.
Haben wir noch mehr Versionsvergleiche im Internet.
Was glaubst du denn mit dem Upscaling? Also das könnte ja für die Switch 2 dann auch eine super Chance sein, oder? Also dann die ganzen alten Spiele auch mit dem Upscaling irgendwie hübscher aussehen zu lassen auf der Switch, ist mit dem Chip jetzt durchaus denkbar oder eher nicht?
Also in der Vergangenheit haben sie sich da ja eher wenig Mühe gegeben. Wenn ich überlege, wie ein Nintendo DS-Spiel auf dem 3DS aussah, dann war das eher schlechter als vorher, weil es halt nicht mehr die native Auflösung war oder du halt ein super kleines Bild hattest. Da haben sie mit der Hardware-Power zum Beispiel ja gar nichts gemacht. Hätten ja auch sagen können, da machen wir noch Verschönerungen oder die Texturen oder Ladezeiten, irgendwas wird besser. Gar nichts. Das war einfach immer gleich geblieben. Von daher würde ich da jetzt keine zu großen Erwartungen haben. Wäre natürlich schön, wenn was kommt. Ich glaube eher, sie werden sowas wie ein Breath of the Wild sogar als Remake rausbringen. Das darf man auch nicht vergessen und jetzt keinen Schock kriegen. Breath of the Wild wird bald 10 Jahre alt. dann ist schon so das Remake-Territory absolut legitim. Und dann wird das Ding eher neu rausgebracht und kriegt vielleicht auch ein paar schöne neue Effekte, vielleicht neue Dungeons oder was weiß ich, noch da oben drauf, dass sie da halt ein richtiges Remake verkaufen können. Da würde ich einfach leider den Business Case für Nintendo sehen, dass sie da mehr Geld machen können, wenn sie die Dinger neu machen.
Was natürlich noch eine Chance ist, also meine Theorie ist, dass es im Desktop-Modus, also im Docked-Modus Upscaling haben wird und im Handheld nicht, also dass sie sowas ankündigen. Meine Hoffnung ist ja immer, dass es eine Variante geben wird, dass noch ein weiterer Chip eingebaut ist im Docked-Modus, also im Dock noch eine zusätzliche Grafikpower oder irgendwas drin ist, dass man dann tatsächlich im Dock-Modus vielleicht in 4K spielen kann oder solche Geschichten. Das wäre ja noch ankündbar. Also am 2. April ist die Nintendo Direct für die Switch 2, wo dann, oder 2 Switch, für die 2 Nintendo Switch, wo dann die Details vorgestellt werden. Das wäre natürlich noch ein Clou, oder? Wenn sie dann sagen, und im Dock-Modus hast du jetzt noch zusätzliche Power. Das wäre geil.
Ja, gehe ich fast von aus. Es ist ja nicht so, dass die Switch 1 nicht auch schon zumindest natürlich gekühlt wird und dadurch höhere Taktraten haben kann. Und da kann das Dock natürlich, das neue Dock, was kommen muss, weil es ist ein ganz anderer Anschluss, natürlich auch anders aussehen. Und ist euch aufgefallen, oben ist auch ein USB-C-Anschluss nochmal. Das heißt, man kann sich jetzt aussuchen, entweder wo man das Ding laden kann oder da auch da ist noch eine...
Oder beides.
Irgendwie, da ist irgendwie dann noch was gedacht. Vielleicht kannst du ja wirklich 2 Nintendo Switches zusammenstöpseln oder...
Link-Kabel.
Das Link-Kabel kommt zurück. Wer weiß genau, was sie mit dem USB-C-Anschluss da oben noch machen werden. Vielleicht kommt eine Webcam oben drauf. Oder ein Drucker. Das hatte Nintendo ja alles schon mal. Finde ich also, aber ergonomisch ergibt das schon Sinn, dass man sich das da dann aussuchen kann.
Ja. Preis und so wissen wir noch nicht. Das wird auch spannend.
Eine große Ahnung.
es wird spannend, auch am 2. April dann zu sehen, ob es zwei Varianten gleich geben wird, weil wir haben uns ja alle auch verliebt in die OLED-Switch. Also die ist ja wirklich schon so viel besser vom Display. Und die Leaks sagen momentan, dass die Switch 2 auch wieder als Nicht-OLED rauskommt. Die Frage ist jetzt, ob sie dann wieder warten und wir wieder irgendwie ein Jahr später dann die OLED-Version bekommen oder ob sie zwei Varianten anbieten, dass dann quasi die Switch 2 Pro wird vielleicht mit OLED irgendwie erscheinen, so wie es Apple dann halt auch macht, ein großes und ein kleines Modell, dann irgendwie für 3,99 und 4,99 kannst du dir dann selber aussuchen, ob du ein OLED-Display hast. Ich hoffe es sehr, weil ich möchte eigentlich nicht mehr auf das OLED verzichten bei der Switch.
Ja, sehe ich genauso wie du, auch die Preise, die du nennst, halte ich für absolut realistisch, dass halt das LCD-Modell 399 Euro kostet. Kann ich mir halt nicht vorstellen, warum sie es günstiger machen sollten. Ich befürchte, die Leute wären bereit, das zu bezahlen. Und man ist direkt günstiger als die komplette Konkurrenz ja immer noch. Also das wäre eigentlich weird, wenn sie noch günstiger sind. Vielleicht 379, who knows. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sogar 480 kostet.
Ja? Meinst du, sie kommen über die 400-Euro-Grenze, Basti? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nämlich der Hauptgrund, glaube ich, warum sie auch ohne OLED, damit sie diesen Preis deckeln können.
Würde ich jetzt auch erwarten. Also vor allen Dingen, weil Nintendo ja immer da auf einen günstigeren Preis achtet. Und ich glaube, das werden sie nicht machen, dass es da noch teurer geht. Ist so mein erster Impuls. Aber
dann gibt es direkt die Display-Mods von Tag 1 an für die neue Switch 2, wo du dann ein OLED-Display rein. Also das machen die Leute garantiert. Die absoluten Hardcore-Leute haben so wenig Bock auf ein LCD, dass sie da direkt ein OLED versuchen einzubauen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Ja. Am 2. ist es 2. April, wissen wir mehr. Wir wissen aber auch, dass wir diese Konsole anfassen werden können. Und zwar Ende April in Berlin. Es gibt noch andere Termine rund um den Globus verteilt und die gehen bis in den Mai. Und das bedeutet, dass wir natürlich nicht den Release schon im Mai haben werden, sondern der Release frühestens im Juni sein wird, vielleicht sogar später. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Leute so Hands-on-Termine machen, nur um dann irgendwie eine Woche später es kaufen zu können. Da ist ja meistens zumindest noch ein bisschen, mindestens einen Monat meistens Puffer, wenn man jetzt vergangene Events, vergleichbare Events
anguckt. Ja, du musst auch sagen, das sind keine Presse-Events. Also das wird es wahrscheinlich vorher auch
das
noch geben.
Das sind öffentliche Events.
Das sind die öffentlichen Roadtour, die Nintendo da immer so macht, wo man dann, was weiß ich, im Mediamarkt, Saturn und Co. dann irgendwie das Ding anfassen können wird, ja. Ja, könnte aber auch sehr nah am Release sein. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir es im Mai noch sehen. Ich hätte ja März erwartet, wegen dem Fiskaljahr, dass sie da noch die Sachen mitnehmen, aber das scheint jetzt wohl nicht der Fall zu sein. Deswegen, wenn sie das nicht mitnehmen, dann wird es wahrscheinlich dann irgendwann im Sommer.
Juni, Juli, August.
Genau.
Ja.
Seid ihr denn allgemein zufrieden mit der Ankündigung? Also, weil jetzt haben wir so lange über die Hardware gesprochen und ist das das, was euch bei so einer Konsolenankündigung reizt? Also, dass ihr hauptsächlich erstmal nur die Hardware in allen Details seht?
Am Anfang war ich sehr unterwältigt und dachte so, boah, das ist aber so richtig nüchtern und ich fühle mich gerade gar nicht mitgenommen. Und wie ich gerade erzählt habe, so je länger ich drüber nachdenke und das mit dem Maussensor und also es ergibt schon noch alles Sinn und es ist schon okay. Das ist eigentlich mehr als ausreichend für das, was sie machen müssen. Und es sind ja auch tolle Sachen, auf die ich mich jetzt schon freue. Also da wird halt das Mario Kart 9, über das wir gleich auch noch sprechen müssen und werden, das wird da erscheinen, das wurde gezeigt. Es wird wahrscheinlich neues Smash Brothers kommen, neues 3D Mario, Metroid wird darauf besser aussehen. Das Remake von Breath of the Wild, was ich jetzt einfach mal voraussage, was kommen wird, da freue ich mich drauf. Und was sie mit der Maus halt genau machen wollen und auch wie das System aussieht. Ich habe einfach Bock auf ein neues Nintendo-System. Auch UI-technisch, ob sie da, ob das so aussehen wird wie so. Ich finde ja, die Switch hat mit das langweiligste UI oder ja, wie man, Betriebssystem von einer Nintendo-Konsole ever. Es gibt keinen Street Pass, das hatte gar nichts Verspieltes. Der eShop ist eine Katastrophe. Da gäbe es so viel Potenzial, das richtig geil wieder zu machen, so Nintendo-like zu machen. Und Innovationen zu bieten. Das, was Microsoft seit 12 Jahren nicht hinkriegt, seit der Xbox, seit dem 360-Dashboard mehr mich da mitzureißen zum Beispiel.
Also ich bin jetzt emotional noch nicht so mitgenommen, weil es halt einfach so eine wie wir schon gesagt haben, so eine nüchterne, hier guck, so sieht's aus und jetzt wartet nochmal 2 Monate. Das wurmt mich jetzt eher. Ich will jetzt mehr Details haben. Mhm. Deswegen freue ich mich jetzt sehr auf die Direct, weil da werden dann halt die knackigen Infos irgendwie rüberkommen und hoffentlich dann auch, darauf spielst du ja an, mehr Spiele gezeigt werden, denn das ist die erste Konsolenankündigung, wo kein einziges Spiel genannt wird, oder? Also es ist kein einziger Launch-Titel erwähnt, dass es Mario Kart 9 sein soll, kann man rückschließen, wenn man es weiß. Wenn man aber nicht in der Branche ist, könnte man auch denken, naja, die zeigen halt einfach irgendein Spiel und nehmen halt Mario Kart 8, weil es das erfolgreichste ist. Also man erkennt ja kein Logo oder man sieht ja nicht, dass das Mario Kart 9 sein soll. Das weiß man nur, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt und sieht, Donkey Kong sieht anders aus und so.
Ja, und es gibt 24 Startplätze. Also es gab Gameplay zu sehen von einem Mario Kart. Und wenn man ganz genau hinsieht, sieht man auch, es sieht etwas schöner aus als Mario Kart 8. Aber halt auch nicht weltbewegend besser. Der Mario sieht ja auch in Mario Kart 8 Ultimate schon richtig gut aus, wie in so einem Comicfilm oder wie man sich das so ungefähr vorstellt. Und jetzt sieht man halt mehr Details im Reifen, beim Gummi und sowas und auf der Strecke auch. Und aber halt 24 Startplätze. Das bedeutet, das wäre eine Verdoppelung der Spielerzahl für Mario Kart. Und man sieht sehr weitläufige Grafik. Und da kann man natürlich auch, wenn man will, spekulieren, was halt cool wäre. Vielleicht gibt's ja, vielleicht wird's ja so ein Mario Kart, wie es Diddy Kong Racing mal war, mit so einer Open World. So Adventure-mäßig oder so wie so ein bisschen Forza Horizon-Style. Das könnte ich mir für Mario Kart als Innovation auch gut vorstellen. Ist halt nur Spekulation, aber ist jetzt auch nicht, also ich kann ja sein.
Anhand der 3 Bilder, dass du diese Rückschlüsse hast.
Na klar. Irgendwas muss man ja machen. Irgendwas passiert auch immer. Also ein neues Mario Kart und eine neue Nintendo-Konsole sind einfach, das ist Bam, das ist Explosion auf dem Videospielmarkt, das kann man nicht anders sagen. Und das haben sie ja im Endeffekt trotzdem genau so angekündigt. Es ist halt nur nicht
mehr
mit
müssen
so,
sie nicht sagen.
Das ist krasses Understatement eigentlich von Nintendo, das einfach mal so nonchalant hier so im Internet zu veröffentlichen oder eigentlich geht jetzt in allen Studios quer über den Globus so, oh mein Gott, es kommt ein neues Mario Kart und eine neue Nintendo.
Das ist wie, als wenn Taylor Swift nur so ein neues Cover postet, muss ich nicht dazu sagen, dass ein neues Album kommt oder so.
Richtig, richtig, ja.
Wie geht's dir denn, Basti?
Ja, also wahrscheinlich ähnlich wie euch. Also ich merke halt, bei mir ist nur so eine Hardware-Müdigkeit, also ich bin einfach an so Spezifikationen nicht so interessiert. Das ist für mich immer ein bisschen zweitrangig und da sind für mich halt die Spiele ganz klar im Vordergrund und da, ja, war mir das halt einfach deutlich zu wenig. Also da hätte ich mir mehr gewünscht. Im ersten Moment bin ich auch ganz ehrlich, ich habe das auch nur die Ankündigung auf dem Handy geschaut und war halt so, okay, die zeigen jetzt wieder Mario Kart 8, bis ich dann das nochmal an einem richtigen Bildschirm geschaut habe. Und das ist halt so ein bisschen irgendwie vorbeigeflogen. Also ich finde halt schon, dass da Ideen drin sind bei der Hardware, die ich toll finde. Das finde ich schon gut, dass sie da so ein bisschen das ganze Konzept überdacht haben und zumindest Dinge reingebracht haben. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass man da schon ein bisschen mehr auch auf die Spiele geht. Also da ist für mich einfach nicht der Reiz da. Also ich bin nicht so neugierig, was eine neue Nintendo-Konsole angeht, wegen der technischen Spezifikationen, sondern ich möchte wissen, gibt es ein neues Mario, gibt es ein neues Zelda? Und ja, da ist einfach zu wenig für mich jetzt persönlich passiert.
Ja. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Donkey Kong. Also das finde ich, das ist schon wirklich wild, dass sie da das Design mal eben komplett wieder von Rare in den Mitte der 90er eingeführten Donkey Kong Design wieder komplett rückschließen und jetzt wieder diesen Donkey Kong anbieten, wie ihn Nintendo halt in den 80ern mal erdacht haben. Denn genau so sieht er aus, so wie er die Prinzessin geklaut hat und oben auf seinen Turm geklettert ist und irgendwie die Fässer nach dir schmeißt. Das ist 1:1 der Look, mit dem er jetzt auf seinem Kart sitzt und dich da angrinst und diese mega großen Augen hat und sich dann irgendwie in das Kart krümelt. Das sieht so geil aus. Also ich feiere das extrem und ich mag den Rare-Stil eigentlich, aber ich finde, das ist schon richtig cool.
Aber witzigerweise am gleichen Tag, als bei dem Donkey Kong Returns HD rauskommt für die Switch.
Ja,
mit dem anderen Look. Also schon sehr witzig, ja. Na gut, am 2. April wissen wir mehr. Ich bin jetzt gespannt, ob wir in der Zwischenzeit, also bis zum April, jetzt auch die ersten Switch 2 Exklusivspiel-Ankündigungen von Third Party oder sowas hören werden, weil das darf jetzt ja wahrscheinlich passieren. Oder die haben halt irgendwelche Deals, dass sie dann dort am 2. April gezeigt werden. Aber wenn du jetzt ein Indie-Studio bist und du entwickelst, keine Ahnung, Spelunky 3 für die Switch 2, dürftest du es vielleicht dann schon ankündigen? Ja, nein, das könnte jetzt noch spannend werden in den Zwischenmonaten, weil von Nintendo selber wird da jetzt ja wahrscheinlich erstmal nichts mehr kommen vor der Direct, ist ja klar.
Ja. Aber dafür kommt von uns was, nämlich über alle Titel, die in der Zwischenzeit erscheinen werden. Ich habe ja schon gesagt, ein Kingdom Come und so sind wir schon am Spielen, Civilization 7 und auch Early Access Titel, wie zum Beispiel Hyper Light Breaker. Das haben wir gespielt, Manu, im Koop. Magst du die Menschen einmal abholen, wo das eigentlich herkommt? Das ist nämlich eigentlich, ja, es gibt zumindest das Hyper Light Universum, so möchte ich es mal ankündigen.
Genau, Hyper Light Drifter hieß der erste Teil. Das war ein 2D-Spiel, Roguelike-Game, auch von Heart Machine entwickelt, 2016 erschienen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine eigene Folge zu hatten, aber ich habe es auf jeden Fall auch gespielt. Wir haben, glaube ich, drüber geredet. Und das war ein kleiner Indie-Darling auf jeden Fall. Ein großer Indie-Darling. Also das Studio ist damit auch international bekannt geworden. Die Leute mögen dieses Studio und diese Welt. Solar Ash haben die zum Beispiel dann auch gemacht, ein paar Jahre später. Und jetzt kehren sie zurück in dieses Hyperlight-Universum und machen eigentlich, so muss man es sagen, das gleiche Spiel nochmal, aber in 3D. Also der Sprung von 2D in 3D hat die Leute bei Heart Machine irgendwie total motiviert. Und das ist es jetzt geworden. Hyperlight Breaker ist jetzt diese Woche in den Early Access gestartet und auch direkt mit Multiplayer. Also man kann es auch alleine spielen. Was auch cool gemacht ist, dass die Progression unabhängig ist, ob du alleine oder bei einem Freund dann mitspielst. Also da muss man sich nicht entscheiden. Man kann erstmal alleine losrennen und dann auch sagen, jetzt komm doch dazu beim nächsten Run. Und das funktioniert tadellos auch jetzt schon. Was macht man, wenn ihr das Spiel gar nicht kennt? Man rennt in eine prozedural generierte Welt, die dann in so verschiedene Inselwelten aufgeteilt ist. Und da gibt es dann Bosse zu erledigen. Also es ist eigentlich
Biome,
so. Biome, ja. Genau. Und in den Biomen sind dann immer so Kings, so Bosse, die du besiegen sollst. Du hast insgesamt 4 Leben, also 4 Runs kannst du machen in diese Welt und dann wird die Welt resettet. Da passiert dann auch so ein bisschen übergreifende Progression. Je nachdem, wie gut du dann in diesen Run warst, schaltest du dann halt neue Dinge frei. Und um diese Bosse zu besiegen, musst du dann kleinere Prisms-Gegner finden. Die sind auf der Karte dann auch markiert, so Prisma-Kristalle, die du dann einsammelst, wenn du diese Mini-Bosse sozusagen oder diese Gegenden und diese Areale dann clearst, kannst zwischendurch Loot aufsammeln. Es ist nämlich gleichzeitig auch ein Extraction Game, also Shooter nicht, sondern du hast natürlich auch Fernkampfwaffen, aber in erster Linie ist es eigentlich ein Brawler. Und du musst dich dann auch entscheiden, habe ich noch genügend Energie, jetzt den nächsten Boss, das nächste Prisma einzusammeln, oder gehe ich mit meinem Zeug raus, extracte und bekomme damit dann auch die Möglichkeiten, Sachen aufzuschalten. Aber das Extracten muss man auch bezahlen, Michi, das hat auch seinen Preis. Also das nicht zu schaffen, meine ich.
Genau, weil dann geht nämlich das ganze Equipment kaputt. Das hat auch noch so eine Lebensanzeige. Also wenn man ein besonderes, seltenes Schwert zum Beispiel findet, hat das 2 Lebenspunkte. Und wenn man stirbt in der Welt, das also nicht schafft, sich zu extracten, dann verliert auch die Waffe ein Leben. Und dadurch hat es eine ganz andere Dynamik, was man halt zu Hause in seiner Heimatbasis in den Tresor einschließt und für die ganz großen Kämpfe quasi aufspart, ob man die halt schaffen kann oder nicht. Oder ob man sie wirklich aufs Spiel setzt und damit dann startet. Und vielleicht halt die Waffe zerbricht oder verliert.
Ja, und noch dazu wird die Welt auch immer schwerer, je länger du da drin bleibst. Richtig, das heißt, du solltest auch eigentlich immer den Extraction Point im Auge behalten, weil wenn du dich zu lange da drin aufhältst, wird selbst der Standardmob irgendwie zum Boss.
Genau. Wir hatten beide eine ziemlich schlechte Zeit mit dem Spiel, solange wir es alleine gespielt haben. Ich glaube, ich darf das ruhig so sagen. Das ist nicht sehr, sehr zugänglich. Das liegt zum Teil am Early Access, zum Teil daran, dass es sehr komplex ist, direkt vom Start und halt alles nur per Textboxen erklärt. Und da ist es halt fast schon ein bisschen ironisch, denn das Hyperlight Drifter, habe ich dann auch noch mal kurz angespielt, das erklärt sich komplett ohne ein einziges Wort zu sprechen, zu sagen, zu schreiben, zu machen. Also komplett ohne Buchstaben. Und es ist direkt ersichtlich. Sowas liebe ich ja immer. Das ist richtig, richtig slick, richtig toll gemacht. Und Hyper Light Breaker ballert dir halt eine Textbox nach der anderen direkt am Anfang tutorialmäßig in den Sinn, damit du halt verstehst, das hier ist der Shop, hier kannst du was upgraden, hier sind die Zahlen. Alles, was der erste Teil nicht gemacht hat, ist hier so absoluter Overkill. Und wenn man da halt keinen Bock hat, sich wirklich geduldig hinzusetzen, dann ist man total überfordert. Und dann ist das Spiel auch noch relativ schwer und ein bisschen hakelig auch noch in der Steuerung. Hm.
Also der Einstieg ist wirklich brutal, wenn man sich da nicht ein YouTube-Video anguckt, vom Spiel alleine selber ist es fast unmöglich, dazu durchzublicken. Und sie stellen dir zusätzliche Hürden in den Weg. Du musst erst 1,5 bis 2 Stunden so gefühlt spielen, um dir das erste Medkit freizuschalten. Und innerhalb der ersten Stunde verlierst du die Leute halt. Ja? Also du bist da drin und sagst, hey, wieso habe ich hier einen Heilungsbutton? Der ist aber ständig auf 0. Wo kriege ich den überhaupt her? Und der ist dann in 3 Untermenüs versteckt und du hast diese Ressource gar nicht. Es gibt 4 verschiedene Ressourcen und du kriegst die erst, wenn du halt einmal so eine Welt komplett erledigt hast, so um dann die Progression freizuschalten. Das sagt dir aber irgendwie keiner oder in irgendeiner Untertextbox. Also sehr schlechter Zugang, ist aber auch Early Access, muss man natürlich dazu sagen. Dieser Polish fehlt definitiv. Aber technisch läuft's gut für ein Early Access-Spiel. Also ja, da,
das ist auch wunderschön. Sie haben diesen Stil von Hyper Light Drifter richtig toll in die 3D-Welt rübergebracht. Das ist alles, ist gerade auch in der HDR, sieht halt super gut aus, wie das alles blinkt und die Lichter sind. Und ein Soundtrack, der einem Blade Runner in nichts nachsteht, auch da so diese cyberpunkigen Vibes, richtig gut getroffen. Ich habe schon Bock, auch werde das auch weiter beobachten, werde aber auf jeden Fall warten, bis sie da jetzt aus dem Early Access ein bisschen von dem Feedback umgesetzt haben, weil da gibt es direkt zu Beginn viel dran zu arbeiten. Also ich würde es jetzt noch niemandem empfehlen, es sei denn, ihr wollt halt an der Entwicklung aktiv teilnehmen und das halt so beeinflussen, dann schon. Aber so als fertiges Ding, es gibt ja Early Access-Spiele, wo man direkt sagt, ja, das ist halt, das nennen die halt Early Access, aber eigentlich haben sie es fertig programmiert und gucken jetzt noch, wie sie es benutzen. Early Access mehr als Marketing, als alles andere. Das ist es nicht. Das ist wirklich ein Ding, das im Early Access ist.
Das ist noch sehr viel Balancing nötig. Wenn man da Bock drauf hat, kann man einsteigen. Ansonsten würde ich auch sagen, wartet noch ab. Das könnte ein Hit werden, auf jeden Fall. Potenzial ist da. Der erste Teil war ja auch super, aber das braucht noch Zeit, denke ich auch.
Ja. Wie ist das denn mit,
dass Hard Machine jetzt mittlerweile so ganz andere Wege geht? Also ich finde es fast ein bisschen schade. Gleichzeitig finde ich es irgendwie löblich, weil sie eben andere Dinge ausprobieren und sich irgendwie anderen Genres ja auch zum Teil öffnen. Aber irgendwie gerade bei Hyperlight Breaker jetzt hätte ich mir gewünscht, dass es doch ein bisschen näher am Hyperlight Drifter dran wäre. Und gerade da, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auch so, was so prozedural generierte Level angeht. Ich sehe das immer so ein bisschen schwierig. Klar, das gehört da jetzt zum Spielkonzept und die haben ja auch interessante Ideen, warum das halt Sinn macht und wahrscheinlich auch Spaß macht, da immer wieder abzutauchen. Und dadurch, dass sich das halt jedes Mal wieder verändert, das ist da natürlich wichtig. Aber ich finde einfach so von Hand gestaltete Level, die sich nicht verändern, ziemlich super. Und ich das merke ich ganz oft, dass ich das irgendwie auch oft brauche einfach. Also das ist für mich ein größerer Motivator, als immer wieder von so zufällig platzierten Gegnern und Arealen überrascht zu werden.
Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, natürlich vollkommen recht. Und es hat mich auch so ein bisschen in die Magengrube geboxt, als ich das Drifter dann nochmal ausprobiert habe und so dachte, ouch. Alle, die jetzt halt da einen zweiten Teil von erwarten oder irgendwas, was in die Richtung geht. Also Manu hat schon vollkommen recht, wenn er sagt, alles, was das ausmacht, so vom Moveset her, vom Stil her, von der Atmosphäre her, das wird alles genauso jetzt in dem Neuen geboten. Aber es ist halt nicht mehr dieses Solo-Abenteuer, das man auch Koop spielen konnte, in Klammern, dieses Solo-Abenteuer, was handgemacht ist, wo alles genau seinen Sinn hatte und seinen Ort hatte, wie es der erste Teil ist. Davon bietet es dir nichts mehr. Auch nicht mehr diese Einsamkeit, diese Atmosphäre geht da auch ein bisschen flöten, wie dieses Abenteuer.
Ja, im Gegenteil, hier wirkt die Welt eher leer am Anfang, während bei Hyper Light Drifter man das Gefühl hatte, oh, mystisch und so. Und auch die Lore, weil wir ja auch als im Multiplayer habe ich ja darüber gelästert, man kann dann noch so eine 5. Währung kriegen, dann schaltet man Lore-Punkte frei und kann dann so Comics freischalten. Ja. Und da habe ich auch gesagt, who the fuck cares in einer random generated world? Warum brauche ich da Lore? Wenn das alles handpositioniert ist, dann habe ich das Gefühl, ich kann dort Dinge entdecken. Ich kann dort irgendwie mystische Zusammenhänge entdecken, die die EntwicklerInnen sich gedacht haben. Das habe ich halt hier bei so einer prozedural generierten Welt überhaupt nicht das Bedürfnis. Also da finde ich, machen sie zu wenig aus dem Universum, was sie da schon so schön aufgebaut haben.
Wenn man es ganz böse nehmen will, muss man auch sagen, es steckt auch ein bisschen Fortnite in dem Hyper Light Breaker jetzt drin. Also man hat ein Surfboard, mit dem man halt schneller dann sich fortbewegen kann durch die Open World.
So ein Hoverboard.
Badezeit, so ein Hoverboard, damit es nicht zu lange dauert. Man hat einen Fallschirm, damit man gleitet wie die Fortnite-Helden. Und geht halt schon ein bisschen in die Richtung. Und vielleicht wird da ja auch ein bisschen mehr Revenue erhofft, wenn man halt so eine Art Multiplayer-Service-Game macht.
Absolut.
So, wie ist das denn bei The Punchuin? Ist das ein ist das ein fertiges Spiel?
Das ist ein sehr fertiges Spiel, vor allen Dingen, weil es, glaube ich, ursprünglich, oh Gott, ich glaube 22 erschienen ist. Also es ist schon, hat schon ein, zwei Jährchen auf dem Buckel. Ich glaube, ursprünglich kam es für die Switch raus. Und ja, das ist fertig. Und ich weiß nicht, ob euch der Entwickler, das Studio dahinter was sagt, nämlich Shin'en Multimedia.
Klingelt Shin'en? Ja, doch, ja, die okay. machen, ist das nicht deutsch sogar? Machen die nicht diesen Shooter für den Game Boy Advance damals? Der so, egal. Ja, ist das das? Das
könnte sein.
Nein, die haben dieses coole F-Zero-artige Spiel genau. gemacht. Wie hieß es?
Fast RMX. Ja, das ist so das glaube ich, was man am meisten mit denen verbindet. Ja. Die haben auch so andere, also
The Tourist! Das fand ich geil von denen.
Das fand ich nämlich richtig super.
Ja.
Und generell, ich finde, das ist so ein kleines, verkanntes Studio in Deutschland. Die sind auch total, die sind nicht medienwirksam. Die geben, glaube ich, nie Interviews. Also die sind, die arbeiten so ein bisschen aus dem Versteckten heraus, aber machen wirklich fantastische Spiele. Und deshalb dachte ich mir jetzt, ich muss dieses Spiel nachholen, weil ich das verpasst habe, als es rausgekommen ist. The Punchuin. Ich finde den Namen ein bisschen schwierig, weil ich den auch nicht gut aussprechen kann. Irgendwie geht das nicht von der Zunge. Aber es sagt halt auch alles, was drin ist. Da ist ein Pinguin drin und der puncht. Das ist das Grundkonzept. Man weiß direkt alles. Man weiß direkt alles.
Ja.
Das ist ein Puzzlespiel. Das ist ein quasi Match-3-Block-Puzzler. So ein bisschen von der oberen Bildschirmkante fallen nach und nach Blöcke runter und man muss versuchen, die gleichfarbigen Blöcke zusammenzubringen.
Oh, sweet.
Der Kniff ist eben nur, dass das nicht so einfach geht, weil du bist eben ein etwas adipöser Pinguin mit Boxhandschuhen, der eben halt nur diese Blöcke schlagen kann und so damit zusammenbringen kann.
Ach, cool.
Und das ist also ich war mir erst nicht so sicher, ob ich die Idee wirklich gut finde. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Puzzle-Spiel-Spieler, aber es geht wirklich fantastisch auf. Also das ist, man muss sich quasi die ganze Zeit überlegen, okay, wie bringe ich diese Blöcke jetzt zusammen, wenn ich sie ja wirklich nur von links nach rechts dreschen kann? Die Level variieren, du hast mal Anhöhen, du hast mal Löcher im Boden und das macht wahnsinnig Spaß. Also das hat mir direkt richtig viel Spaß gemacht. Ist wunderschön. Ich mag den Pixel-Style von The Punchuin. Das muss man nämlich Shin'en auch lassen, dass die gerne zwischen den Grafikstilen wechseln, aber das können die einfach. Also es wirkt so, als hätten die halt die ganze Zeit nur Pixel-Games gemacht, obwohl The Tourist ja vorher eben ein 3D-Spiel war beispielsweise. Also
Voxel waren das, glaube ich, gell? So.
Genau. Oh, oder so Fast cool. RMX, was ja fast wie so ein Grafik-Aushängeschild der Switch und Wii U stellenweise war. Und jetzt machen sie halt eben dieses Pixel-Spiel und das sieht wirklich echt richtig, richtig schön aus.
Ich habe mich übrigens richtig erinnert. Die haben Iridion 3D gemacht, Iridion 2 auf dem Game Boy Advance. Und dann auch Richtung Nano Stray auf dem Nintendo DS. Das waren alles diese Shooter-Games, auch pixelig, in wunderschön. Ist dasselbe Studio. Das sieht ja ganz hervorragend aus, was du da mitgebracht hast.
Ja,
Basti, und ich glaube, das ist ein Spiel, was zum Beispiel mit dem Retro-Tink mit Scanlines dann sogar auch wieder besser aussehen könnte, so in diesem absoluten Retro-Look, als es jetzt mit diesem Sharp-Pixel-Look.
Das kannst du sogar einstellen.
Kann man sogar einstellen. Ah, ja, perfekt. Genau so.
Kurz zur Info, das ist für die Switch erschienen 22 im Dezember und im April 23 für PS5 und PS4. Also leider keine PC-Version, aber das sind alte Consoleros, die Shin'en-Leute, das weiß ich noch.
Ja, ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, total zu empfehlen. Es gibt diese arcadigen Level, wo es eher so um Schnelligkeit geht. Dann gibt es aber auch Puzzle-Level, die statisch sind, wo du einfach so einen Turm an Blöcken hast und du musst dir überlegen, okay, wie kriege ich die jetzt aufgelöst? Macht auch Spaß, bringt Abwechslung rein. Das einzige Problem ist so ein bisschen, es ist sehr, sehr kurz. Darauf muss man sich einlassen. Ich glaube, was habe ich gebraucht? 4 Stündchen oder so. Aber ich mag so kleine Spiele auch immer gerne mal zwischendurch.
Gibt es einen Endlos-Modus, Tetris-like?
Man kann gegeneinander spielen. Du kannst natürlich alle Level nochmal spielen, aber ist so ein bisschen witzlos, weil eben die Blockreihenfolge da festgesetzt ist. Also da kannst du in dem Sinne nicht endlos spielen. Nee.
Also eher Boulder Dash als Tetris.
Ja, genau. Das könnte man, glaube ich, ganz gut sagen.
Boulder Dash ist gerade 40 geworden, weil du es gerade erwähnst. Kam gestern als Newsletter.
Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, ist, dass die versuchen zwischendurch auch immer mal so kleine Minispiele reinzubringen. Die sind eigentlich optional. Also du musst sie nicht unbedingt machen, nur wenn du wirklich alles haben möchtest. Und die sind so ein bisschen Ja, die steuern sich dann leider nicht so gut, wie man im ersten Moment denkt, dass es irgendwie Sinn macht. Also es gibt so ein Basketballspiel, wo du dann eben mit deinem schlagenden Pinguin irgendwie diese Bälle in diesen Korb reinbuxieren musst. Aber das funktioniert einfach nicht so gut. Die springen nicht so schön und eher bouncen diese Bälle von deinem Charakter ab, als von deinem Boxhandschuh, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist so ein bisschen so der kleine Fehler, der dem Spiel unterlaufen ist. Aber sonst ist es einfach ein sehr, sehr schönes, sehr unterhaltsames Spiel für eben diese 3-4 Stunden, die es dauert. Und wenn man generell jetzt Puzzle spielen nicht abgeneigt ist, kann ich das nur empfehlen.
Ja. Ah, durch den Multiplayer-Modus allein und um das Studio zu unterstützen, werde ich mir das direkt mal gönnen, wir hier fertig sind heute mit dem Brunch.
Ja, und das ist auch ein sehr günstiger Snack. Genau. Ja. Ich weiß jetzt nicht auf allen Plattformen, aber ich glaube, ich habe das auch nur für
8 Euro, glaube ich. Ja.
Und ich habe es, glaube ich, sogar für 3 oder 4 Euro im Sale bekommen. Also dann das lohnt sich sehr. Für einen kleinen verregneten Sonntag macht das sehr viel Spaß.
Schöner Tipp.
Kommen wir doch von einem Spiel, das ein Snack ist, zu einem Spiel, das viele Jugendliche, auch unter 16 Jahren, als Snack täglich spielen, nämlich Roblox. Und damit willkommen in den News. Roblox ist jetzt in Deutschland von der USK eingestuft ab 16. Das ist eine Erhöhung um 4 Jahre und ein Dilemma für viele Jüngere da draußen.
Und da bist du ja eh gerade voll im Thema, Basti, ne?
Ja, ein klein wenig. Also wir waren für einen Film, der eben auch über Roblox geht, auch bei der USK im letzten Jahr und haben eben auch darüber gesprochen, weil wir erfahren haben, dass da eine neue Prüfung stattfindet und für uns eben auch diese Altersfreigabe da sehr interessant war, weil es da eben auch um Sicherheit auf der Plattform geht. Und zu der Zeit wusste aber die USK eben einfach noch nicht, okay, worauf läuft's hinaus? Mhm. Und jetzt habe ich diese Woche dann als irgendwann einen Anruf von der USK bekommen, dass es da eben diese Änderung gibt. Und jetzt gibt es ja auch diese Pressemitteilung, die rausgegangen ist. Man muss dazu sagen, es geht nicht nur um Roblox, sondern die haben sich wirklich verschiedene Spieleplattformen angeschaut, auf denen selber Inhalte erstellt werden können. So zum Beispiel auch Fortnite, was wir vorhin erwähnt haben, oder dieser PlayStation-Baukasten Dreams. Die sind allerdings von der Hochstufung nicht betroffen. Und ich glaube, so das prominenteste Beispiel aus der ganzen Reihe, weil ehrlich gesagt haben hier ganz viele andere Spiele aus dieser Auflistung nicht so viel gesagt. Das prominenteste Beispiel ist auf jeden Fall Roblox, die von 12 auf 16 hochgestuft wurden. Man muss dazu sagen, dass die USK diese Plattformen anders testet als jetzt so eine klassische Spielveröffentlichung. Also bei einer klassischen Spielveröffentlichung gibt's ja eben die Tester, die Spiele spielen. Dann gibt es ein Gremium und die beraten sich dann, wie sie dieses Spiel einordnen anhand der Tester, die eben die Elemente vorstellen dieses Spiels. Und bei diesem Verfahren, bei diesen Online-Plattformen, läuft das nach dem IARC-Verfahren. Das ist so ein Zusammenschluss verschiedener Alterseinstufungs- oder Jugendschutzorganisationen. Da ist zum Beispiel auch das aus den USA und Kanada dabei, dieses ESRB. Und da ist es so, dass die Unternehmen einfach nur einen Fragebogen ausfüllen müssen, welche Dinge denn in ihrem Spiel vorkommen. Und letztendlich werden dann die Ergebnisse aus diesem Fragebogen umgemünzt auf die Alterskennzeichen in den verschiedenen Ländern. Also es muss nicht jeder dieses Spiel testen, sondern aus diesem Fragebogen entsteht die jeweilige Alterskennzeichnung. Und was die USK eben macht, ist diese Ergebnisse dann so in regelmäßigen Abständen immer noch mal zu überprüfen, weil sich natürlich Dinge verändern, Plattformen verändern sich, aber auch zum Beispiel sowas wie Mikrotransaktionen ist jetzt ein viel wichtigeres Thema. Und deshalb haben sie sich eben diese Plattform noch mal angeschaut. Und bei Roblox ist es jetzt der besondere Fall, dass, man mag es kaum glauben, sowas wie zum Beispiel eine realistischere Grafik dafür ausschlaggebend war, dass das Spiel jetzt ein bisschen höher gestuft wird, aber eben auch erhöhte Kaufanreize, was letztendlich auch ein Thema bei uns im Film sein wird, und die Kommunikationsrisiken, also was einfach bedeutet, auf der Plattform gibt es Chats, es gibt Gruppen, es gibt Pinwände, man kann mit verschiedenen Nutzern in Kontakt kommen. Und
die gibt's auch bei Animal Crossing auch. Dann, dann, da.
Sag das mal der USK, nicht, dass das jetzt auch ab 16 freigegeben wird. Oh, oh. Genau, nee, aber bei Roblox ist es, das ist eben auch ein wichtiges Thema bei uns oder bei mir gerade, dass da eben die Vorsorgemaßnahmen, da wird zwar nachgebessert, aber das immer nur so zu so einem Halbschritt und nie komplett. Und deshalb ist es jetzt so gekommen, dass die USK gesagt hat, ja, vielleicht doch nicht ab 12, lieber ab 16, was gerade für eine Plattform, die sich eben sehr an Kinder richtet und auch Spiele auf ihrer Plattform anbietet, die ab 0 freigegeben sind, ist das natürlich in dem Sinne ein herber Schlag, dass jetzt aber die USK sagt, naja, eigentlich ist das Ganze erst so ab 16 wirklich unbedenklich. ja, kann man gespannt sein, auch wie so ein Unternehmen wie Roblox darauf vielleicht reagiert. Aber aus meiner Erfahrung ist das genau der richtige Schritt und ich habe damit ehrlich gesagt auch schon gerechnet, dass das passiert.
Ja, finde ich auch richtig so. Manu, weil natürlich krass für Fortnite, dass Fortnite ab 12 geblieben ist.
Das stimmt.
Das ist natürlich ein herber Schlag jetzt für die Roblox-Leute.
Ja. Ja. Manu, wie hast du das gemacht mit der Altersfreigabe? So heißt es ja, aber es ist ja im Endeffekt eine Altersempfehlung. Denn natürlich wird Eltern selbst überlassen, was sie die Kinder jetzt spielen lassen oder halt auch nicht. Wie hast du es bei deinen Kids gemacht? Hast du dich auch mal selbst dazu gesetzt und dann gesagt, nee, ist zwar ab 16, aber das kann ich irgendwie schon mit dem Sohnemann spielen, auch wenn er gerade erst 13 ist und ich dabei bin?
Also ja, wenn ich habe mich sowieso dazu gesetzt und natürlich denen auch ein paar Sachen dann gezeigt und beobachtet oder geguckt, für was interessieren die sich dann so. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt 16er-Spiele vorher groß Interesse hatten. Fortnite war natürlich ein bisschen Thema, Minecraft gar nicht so groß. Mein kleinerer, jüngerer Sohn, der ist jetzt ja auch schon 19, der hat dann recht viel Overwatch gespielt, aber da war der auch schon über 16. So, deswegen war das eigentlich nie so das große Thema. Und als sie jünger waren, habe ich natürlich immer altersgerechte Spiele mit denen gespielt. Da ja alles hier ist, war das jetzt ja auch nie so ein großes Thema. Ja.
Das, wenn unsere Tochter irgendwann mal gefragt werden wird, was war dein erstes Videospiel, wird sie ja sagen, Reus oder Roos, wie auch immer, auf dem PC, dieses Worldbuilding-Godlike-Game. Was eine sehr, sehr weirde Choice, das wird niemand kennen, fürchte ich, obwohl es ein sehr gutes Spiel ist. Ja. Und dann hat sie ja jetzt von da eigentlich so einen direkten Jump gemacht halt zu Astrobot, wo sie jetzt richtig abgeht. Und das ist ja, ja, abgesehen davon, dass halt viel passiert, sehe ich. Und ja, und man erschlägt halt andere fiktive Figuren, ne? Und man sagt auch immer, nee, du musst den schlagen. Das sind so die Sachen, wo man als Elternteil so nachdenkt, ist das jetzt so gut oder ist es nicht oder kann sie unterscheiden? Und ich habe das Gefühl, sie kann das schon unterscheiden. Sie hat sich jetzt auch nicht irgendwie weird entwickelt dadurch. Aber die wird gruselig gut langsam im Astrobot spielen. Und das vielleicht noch als kleinen Abschluss dazu. Die hat jetzt den Weihnachtslevel, der ja rausgekommen ist über Weihnachten von Astrobot, alleine durchgespielt. Und das ist, da müssen halt alle Gadgets benutzt werden. Und das kriegt die mit 5 Jahren jetzt schon hin. Das finde ich ziemlich
beängstigend, ja.
Ja. Also sie fällt auch immer noch oft in die Wolken, aber sie kommt halt zum Ende. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das konnte ich in dem Alter noch nicht.
Ich habe das auch
aber ich hatte auch nicht die Möglichkeiten.
Ich habe das auch bei meinen Neffen beobachtet, denen ich also auch sehr früh Super Mario und Co. gezeigt habe. Die hatten auch eine Switch. Und beim Anfang war es immer noch, oh, der große Onkel, der muss kommen, der muss jetzt das Level machen. Mittlerweile machen die das alles. Also da halte ich nicht mal mehr mit. Also das geht wirklich ganz, ganz schnell.
Und die größte Hürde ist die Kamera. Also wenn ich dann was machen muss, dann sage ich, Papa, kannst du mir die Kamera kurz richtig einstellen, damit ich halt richtig lande sozusagen. Weil das ist halt, das ist ja die hohe Kunst, wo viele, glaube ich, auch sich getrennt haben, einfach vom Hardcore-Gaming, als der zweite Analogstick dazu kam und das Umsehen halt essentiell wurde. Die gleichzeitige Bedienung von zwei Analogsticks statt einem. Einer Eingabe gleichzeitig. Gut, mehrere Eingaben gleichzeitig macht man auch bei Bloodborne. Bloodborne haben wir immer noch nicht in 60 FPS und Bloodborne 2 auch nicht. Warum nicht? Dazu gibt es unter anderem jetzt Aussagen von, wie hieß der, für Indie Games verantwortlich? Der für Indie Games verantwortliche bei Sony, der Süße.
Achso, Shuhei Yoshida.
Ja, genau. Der ist ja da nicht mehr bei Sony, hat sich jetzt in einem ersten Interview seitdem geäußert und hat eine private Äußerung gemacht, dass er denkt, dass Miyazaki, der Schöpfer von Bloodborne, der große Kopf dahinter, einfach niemand anders daran lassen will und selber aber auch keine Zeit hat, weil er so viel Erfolg hat mit seinen anderen Projekten. Ein zweiter Punkt, dass halt wirklich nicht an einem Bloodborne 2 oder Bloodborne Remake, Remaster, wie auch immer, gearbeitet wird, ist, dass, wie du gesagt hast, Manu, Jason Schreier berichtet, dass Bluepoint nicht an Bloodborne, sondern an einem Live-Service-Game wie Concord gearbeitet hat, das jetzt mal eben eingestellt wurde.
Ja, das ist ja der Worst-Case-Szenario für mich. Also, meine Theorie ist kaputt, damit stehe ich blöd da. Meine Hoffnung, ich bin ja Optimist durch und durch, deswegen glaube ich dran, dass da einfach zwei Projekte am Laufen sind bei Bluepoint Games und nur das eine Projekt gecancelt wurde, nämlich ein Live-Service-Game zu machen. Und die guten Ben-Studios, die ja auch ein richtig starkes Spiel da rausgebracht haben, auch die wurden von Sony verdonnert. nicht an Days of Gone 2 zu arbeiten, oder? Nee, hieß
Days Gone.
Days Gone 2 zu arbeiten, was ich total begrüßen würde.
Days of Gone.
Sondern auch an einem Live-Service-Game gearbeitet haben. Und of all Games, warum will man ein God of War Multiplayer-Spiel? Das verstehe ich nicht. Also ein Spiel, wo ein starker Hauptcharakter im Mittelpunkt ist, den man spielen will, wer will denn da jemand anderes als den Kratos spielen? Ich verstehe gar nicht die Idee dahinter, die Sony
willst
hatte.
Du nicht also den Boy spielen?
Die haben sich da so dermaßen, also Loki würde ich vielleicht noch spielen wollen, ja, aber die haben sich da so verrannt mit der Idee. Ich meine, Last of Us 2 Multiplayer ist ja auch gecancelt. Bei Uncharted hat es vielleicht damals noch funktioniert, aber das ist eine andere Welt, in der wir uns jetzt bewegen. Und zwei so starke Studios, die narrativ und qualitativ tolle Singleplayer-Spiele machen könnten, jetzt für Multiplayer-Titel zu verwenden, die dann gecancelt werden im Fahrwasser von Concord, finde ich sehr, 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 sehr traurig. Ich hoffe für Band und natürlich, weil ich ja persönlich auch dort war, das ist wirklich ein tolles Studio, und auch für Bluepoint Games, wo ich an Bloodborne glaube, dass da nicht allzu viele Leute gehen müssen jetzt durch diese Entscheidung. Sondern dass jetzt wieder vielleicht der Umkehrschluss ist, okay, dann steckt wieder alle Kraft in Singleplayer-Spiele. Das ist doch dann für die PlayStation auch das Bessere. Mal gucken.
Ja. Wie fängt Bluepoint ja an, bei Hyper Light Breaker mitzuhelfen? Dann sind sie bei dem Live-Service. Haben wir den Bogen geschlossen. Es gab noch ein Spiel, das für Aufsehen gesorgt hat, und zwar Blood of the Dawnwalker. Da weiß ich gar nicht, war das vorher angekündigt? Auf jeden Fall gibt es jetzt einen sehr imposanten Trailer, der mich total an... Der Trailer hätte auch einfach so für The Witcher 4 stehen können.
Jetzt DLC, auch irgendwie, oder? Glaubt, DLC ja. Bei Witcher, ja.
Ganz viel von den Instrumenten beim Soundtrack, der grafische Stil, wie extrem blutig das Ganze ist. Also Blood of the Dawnwalker hat mit diesem Trailer viel Eindruck hinterlassen, auch bei mir. Ich finde es fast ein bisschen zu krass, was so Gewalt angeht, aber hey, whatever. Kommt vielleicht mit dem Alter, I don't know. Das sieht sehr, sehr imposant aus. Wie fandet ihr es?
Ich bin immer bei so CGI-Trailern erstmal vorsichtig. Man sieht ja am Ende noch ein bisschen Gameplay. Da war ich ganz happy drum, dass man so ein bisschen greifen kann, was das letztendlich werden sollte. Aber es gibt so CGI-Trailer, da kann man sich einfach nicht dagegen wehren, dass die einen irgendwie packen. Das war bei Witcher 3 ähnlich. Also da dachte ich mir auch, boah, das sieht einfach nach einer tollen Geschichte aus. Und so ähnlich war auch mein Eindruck nach dem Trailer von Blood of the Dawnwalker, dass ich mir irgendwie dachte, boah, das ist irgendwie eine spannende Geschichte. Und vor allen Dingen habe ich dann danach mich auch noch mal so ein bisschen schlau gelesen und wollte irgendwie wissen, okay, was wird das nachher? Und das wird ja eben ein Open-World-Rollenspiel, wo aber so eine Zeitkomponente mit reinspielt, dass du ja nur 30 Tage Spielzeit sozusagen hast und du dich in dieser Zeit entscheiden musst, willst du deine Familie rächen oder willst du den Vampir, der dich verwandelt hat, umbringen, glaube ich, so grob. Mhm. Und das finde ich irgendwie, also es macht mir gleichzeitig Angst, weil ich so jemand bin, der sich total viel Zeit lässt, leider beim Erkunden und Durchsuchen der offenen Welt. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, das ist endlich mal wieder eine neue Idee oder irgendwas, was mal so dieser Open-World-Formel so ein bisschen was Neues abbringt. Und da bin ich total gespannt drauf. Also nicht nur, dass das nach einer interessanten Geschichte klingt und aussieht, sondern dass da auch spielerisch eventuell was drinsteckt, was so ein bisschen neue Wege geht. Und das finde ich, ja. Bin ich sehr gespannt drauf jetzt.
Kann ich ganz schlecht mit umgehen, mit so einem Zeitstress in Adventure Games. Ich denke halt direkt an Majora's Mask.
Ja.
Wo ich so direkt gequält bin, weil ich weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, muss ich halt den ganzen Tag von vorne anfangen, weil ich halt nicht einfach rückwärts gehen kann in der Zeit. Wir hatten es jetzt auch gerade bei Hyper Light Breaker, da wird halt die Welt permanent immer schwerer und wenn du einfach nur rumeidelst, wirst du irgendwann von der Welt aufgegessen. Da kann man auch nicht einfach so erkunden wie noch in Drifter. Und in Dawnwalker muss man sich halt entscheiden, in welche Richtung man gehen will, kann man auch nicht einfach ewig Zeit haben.
Finde ich richtig gut, diese Idee. Ja. Wirklich erfrischend neu. Der Zeitdruck ist dann ja wirklich Teil des Spielkonzepts und natürlich kann der nervig und stressig sein, aber das finde ich, tut auch gut. Also dann darf man halt nicht rumpimmeln. Dann muss man sich halt irgendwie entscheiden und muss, ist ja im echten Leben auch nicht viel anders. Also ich finde es super, super erfrischend. Vampire geht bei mir sowieso immer. Es kommt bei Bandai Namco raus und sind Leute, die, also zumindest der Head of Studio ist jemand, der bei The Witcher 3 Director war oder irgendwie sowas, gell?
Genau,
also,
Game Director.
Genau, deswegen da schon mal dicke Vorschusslorbeeren, denke ich, nicht abwegig, die vorzugeben. Tolles Konzept, tolles Spiel. Wie gesagt, Vampire Und CGI bin ich auch immer sehr kritisch, aber man sieht ja ein bisschen was, ja.
Ich bin so ein bisschen gespannt, weil der, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber dieser besagte Game Director, der war ja auch bei Cyberpunk noch beteiligt als irgendwas Production. Und er ist letztendlich von CD Projekt weggegangen, weil er gesagt hat, er möchte gerne kleinere Projekte wieder leiten. Und jetzt gucke ich mir das an und bin so, ist es wirklich kleiner? Also ja, ich würde es mir, ja, ich konnte es da nicht ablesen, gerade weil es ja eben auch diesen Open-World-Aspekt hat.
Ja, aber ich glaube, das wird ein sehr überschaubares Areal und dann in, mit diesem Zeitlimitierung hast du ja automatisch auch eine Spielgrößenlimitierung, weißt du? Das ist jetzt ja nicht wie bei Kingdom Come Deliverance doppelt so groß und komplett Böhmen, jede Pflanze und so. So wirkt das Spiel auf mich nicht. Das wirkt wie ein sehr narratives, so ein bisschen wie The Banishers letztes Jahr, so die Größenordnung, also so Double-A-Richtung Qualität AAA, aber halt nicht vom Scope her, vom Projektgröße her. Ich glaube schon, dass das so ein mittelgroßes Ding werden wird, ja.
Also das erhoffe ich mir auch. Also das wäre der nächste Pluspunkt für dieses Spiel auf meiner Liste, wenn es eben nicht so ein erschlagenes Open-World-Spiel wird. Weil ich gerade passenderweise auch so ein bisschen The Witcher 3 nachhole, weil ich das nie komplett durchgespielt habe. Und da ist es halt leider
haben wir auch so. Nicht über solche Stundengräber mit dir gesprochen?
Das habe ich schon angefangen, bevor ich hier bei euch war. Es tut mir leid. Aber da geht es mir halt ähnlich. Das ist so ein tolles Spiel, aber das zieht sich einfach letztendlich so. Gerade wenn du dir die Open World dann genauer anschaust und eben auch Nebenschauplätze und Nebenquests aufmachst, dann wiederholen sich Dinge einfach, was natürlich ist bei der Größe. Aber ich würde mir immer wünschen, ey, macht's einen Ticken kleiner und macht dann wirklich nur die coolen Geschichten rein. Und vielleicht klappt das ja bei Blood of the Dawnwalker.
Sehr schön. Ja. Und wo wir bei Vorschuss-Lorbeeren sind, wenn ihr diesen Podcast hört und es tatsächlich noch das Wochenende ist, der 18. oder der 19. morgens, dann schaut gerne mal bei Twitch vorbei. Da bin ich vielleicht gerade in einem 24-Stunden-Rennen am Kurvendrehen auf Daytona. Und vielleicht könnt ihr da mich noch erwischen auf der Rennstrecke. Oder ihr erwischt uns einfach in einer der absolut wunderbaren Episoden, die wir nächste Woche veröffentlichen wollen / planen. Manu.
Ja, also in Arbeit ist, Anne hat sich Assassin's Creed Shadows angeschaut auf einem Preview-Event. Das heißt, wir gucken mal, ob wir Anne im Brunch kriegen nächste Woche oder eine eigene Folge wird es wahrscheinlich nicht. Das Spiel kommt ja dann auch schon im März. In Arbeit ist auch bereits eine zweite Episode zu dem FMV Hidden Gems mit Wolfram und Micha. Die sind da gerade schon in der Vorbereitung. Also das könnte nächste Woche laufen. Wir sind noch ein bisschen am Überlegen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wann, wie, welche Folge läuft. Und bereits im Kasten ist ein Review zu Secret Level, der Netflix-Serie. Netflix? War Netflix, gell?
Ja. Amazon Prime.
Amazon Prime, genau, ja. Stimmt. Oh, gut zu wissen. Ich verwechsel es immer, weil die Vorgängerserie war Netflix.
Also du meinst,
das war eine Netflix-Produktion. Genau. Und das ist ja das gleiche Studio. Aber das ist jetzt Amazon Prime, genau. Die Secret Level-Serie haben sie sich komplett angeschaut und werden euch dann dazu erzählen, welche Episoden wie gut funktionieren, welche weniger. Das ganze Ding ist ja komplett videospielbezogen mit Pac-Man als Horrorfigur.
Also endlich Concord.
Genau. Concord ist tatsächlich eine der besten Folgen, haben sie gesagt. Also hört da dann rein nächste Woche bei Insert Moin auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Oder auch bei Apple Podcast, da kann man auch abonnieren, falls ihr keinen Bock habt, irgendwie einen gesonderten Extradienst zu machen bei Patreon und Steady. Bleibt zwar ein bisschen mehr bei uns hängen, aber bei Apple Podcast könnt ihr auch Premium abonnieren. Dann
da gibt's diese
läuft
schönen
es
Bildchen
einfach,
jetzt.
Genau, dann geht es einfach direkt über euren Apple-Account. Ist vielleicht auch nicht so unpraktisch, wenn ihr die Podcast-App von Apple nutzt.
Wir danken und sagen bis nächste Woche.
Bye-bye.
Bis dann. Ciao.
Thank you.